Welt der Werkstoffe Talk. Deutschlands führende Experten aus Industrie und Forschung sprechen über aktuelle Themen rund um die Welt der Werkstoffe. Ja, heute darf ich Dr. Stefanie Hoyer, Leiterin der Arbeitsgruppe Nitrieren und Nitrokarburieren am Leibniz-Institut für werkstofforientierte Technologien, herzlich zum Talk begrüßen. Also herzlich willkommen, liebe Frau Hoyer.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Bonnet, für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ich höre den Podcast selbst immer gerne und es ist mir eine Ehre, heute als Gast hier dabei zu sein.
Oh Mann, das freut mich natürlich dann doppelt. Und ich habe mir heute was überlegt. Normalerweise lasse ich meine Gäste kurz sich selbst vorstellen, aber ich dachte, bei ihrem akademischen Lebenslauf mache ich mal das Ganze etwas anders und wir nehmen uns zumindest etwas Zeit, über die einzelnen Stationen zu sprechen. Und das Thema, in das dieses Gespräch dann münden soll, ist aber durch den Namen Ihrer Arbeitsgruppe eigentlich schon genannt, nämlich Nitrieren und Nitrokarburieren. Aber starten wir mal mit Ihrem Studium. Was haben Sie wo studiert und vor allen Dingen, worum ging es dann am Ende in Ihrer Diplomarbeit?
Ja, also ich habe mich entschieden, nach dem Abitur in Bremen Chemie zu studieren, weil mir Chemie in der Schule immer sehr viel Spaß gemacht hat und ich gerne im Labor gearbeitet habe und Versuche gemacht habe. Und ja, das führte dann eben zum Chemiestudium. Während des Studiums habe ich dann schon als studentische Hilfskraft am damaligen Institut für Werkstofftechnik gearbeitet und habe dort Sol-Gel-Behandlungen gemacht. Das war dann auch das, womit ich mich, also Beschichtungsverfahren, das war dann auch das, wo ich mich in der Diplomarbeit mit beschäftigt habe, allerdings nicht direkt mit dem Sol-Gel-Verfahren, sondern mit dem Aufbringen von CR-Konversionsschichten.
Wo drauf aufgebracht?
Auf Aluminiumlegierung und das Ganze war gedacht als Ersatz für Chrom-6-Beschichtungen, die halt damals schon in der Kritik standen und dringend ersetzt werden sollten.
Also toxikologisch in der Kritik standen.
Genau, aufgrund der krebserregenden Wirkung.
Und das Ganze zum verbesserten Korrosionsschutz oder was war der Schwerpunkt?
Ja, dabei? Also die Aluminiumlegierungen, die ich untersucht habe, das waren 2024 und 7075 und diese Legierungen neigen eben zu Korrosion, wenn sie aufgrund der Zusammensetzung. Das Kupfer ist, meine ich, das Kritische. Das ist schon so lange her.
Das müssen wir noch dazu sagen. Ne? Und, AL 2024 weiß vielleicht nicht jeder. Ne? Da ist ein bisschen Kupfer und ein bisschen Magnesium dabei, ne? Glaube ich.
Ja, und aufgrund dieser unterschiedlichen Elemente kann eben so elektrochemische Korrosion stattfinden, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Und deswegen braucht man eben diese Beschichtung. Und ich hatte damals zum Ziel, diese Chrom-6-Schichten zu ersetzen durch CR-Konversionsschichten. Aber ja, ich weiß noch, dass wir die Proben erstmal abgebeizt haben und dann in eine Lösung getaucht haben und dann haben sich diese Schichten gebildet und ich habe ja die Korrosionsbeständigkeit elektrochemisch ermittelt.
Weil, aber war dieses Institut Teil des Fachbereichs Chemie gewesen oder?
Nein, das war das Besondere. Also ich habe schon in der Diplomarbeit so ein bisschen fachfremd gearbeitet. Also fachfremd, das war schon sehr chemisch das Thema. Deswegen war das auch okay, dass das noch als Chemie-Diplomarbeit durchging und eine Professorin aus dem Fachbereich Chemie sich auch bereit erklärt hat, das Ganze zu betreuen. Aber das war dann schon beim Institut für Werkstofftechnik im Fachbereich Ingenieurwissenschaften.
Okay, also da ganz, ganz früh auch schon die Anbindung an Ingenieurwissenschaften. Aber die waren wahrscheinlich an der Stelle ganz froh, dass sie eine Chemikerin haben konnten, die tatsächlich auch Spaß an Laborarbeiten hatte. Weil ich kenne das zumindest von meinen Maschinenbaustudenten. Wenn man also irgendwie das Wort Chemie in den Mund nimmt, dann das mögen die typischerweise jetzt nicht so gerne. Ne? Also ich hatte ja, wir hatten auch Verfahrenstechnikstudenten, die haben dann eine gewisse Affinität zur Chemie. Aber der klassische Maschinenbauer hält sich typischerweise eher fern von der Chemie, ne?
Ja, das stimmt schon.
Aber von daher, also deshalb, da kam dann schon mal Ihre erste Begegnung und dann vielleicht auch die wachsende Liebe zum Thema Werkstoffkunde. Und nach Abschluss des Studiums haben Sie ja als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Leibniz-Institut eben schon damals auch werkstofforientierte Technologien in der Abteilung Wärmebehandlung angefangen zu arbeiten. und nach ein paar Jahren dann auch über ein werkstofftechnologisches Thema promoviert. Worum ging es denn dann da in Ihrer Promotion?
Ja, also dieser Übergang in die Promotion ergab sich tatsächlich durch die HIWI-Tätigkeit und die Diplomarbeit. Damals war es schwierig, also ähnlich wie heute, Fachkräftemangel, Personen zu finden, die bereit waren, nach ihrem Studium nochmal eine Promotion anzuhängen und nicht direkt irgendwo anders in die Industrie zu gehen. Und da war ich als Chemikerin auch sehr froh, dass ich diese Möglichkeit hatte, den Quereinstieg dann zu machen. Und ursprünglich wollte ich auch mit dem Thema Beschichtung weiterarbeiten, aber es gab ein spannendes Thema, was offensichtlich außer mir niemand machen wollte. Also jedenfalls wurde mir das dann angeboten und das war dann das Nitrieren. Und das ist eben eine thermochemische Randschichtwärmebehandlung. Mhm. Also thermochemisch sagt eben schon aus, es geht halt auch um chemische Reaktionen und deswegen passte das ganz gut für mich.
Aber Nitrieren, wovon? Ich meine, das ist ja jetzt vielleicht ein bisschen zu breit für ein Promotionsthema.
Ja, genau. Und ich habe dann eben erstmal angefangen, mich einzuarbeiten in das Nitrieren und Nitrokarburieren. Ich hatte erstmal ein Projekt, wo es um die Regelung der Nitrier- und Nitrokarburieratmosphären mit verschiedenen Sensoren ging und die Untersuchung der Randschichtausbildung abhängig von den eingestellten Prozessparametern. Und daran angeschlossen habe ich dann eben das Promotionsthema, wo es um die Schmiedegesenke ging. Mhm. Schmiedegesenke sind üblicherweise aus Warmarbeitsstählen hergestellt, eben aufgrund der Tatsache, dass sie im Gebrauch bei höheren Temperaturen entsprechende Festigkeiten aufweisen müssen.
Vielleicht müssen wir ganz kurz ausholen, für alle, die das Wort jetzt nicht kennen, Schmiedegesenke, wofür werden die gebraucht?
Ja, also Schmiedegesenke sind Werkzeuge, mit denen man eine Umformung durchführen kann. Im Prinzip ist es so, kann man sich das vorstellen wie so Backförmchen, nur dass man nicht wie in der Sandkiste damit Törtchen oder
in
was
Form bringt,
in Form bringt, sondern die sind eben aus Stahl und man verformt damit anderen Stahl.
Mhm. Genau, also das ist auch eine Art Schmiedeprozess, allerdings jetzt eben nicht, wie die meisten das vielleicht kennen, mit dem Hammer auf den glühenden Stahl so lange hämmern, bis er in die richtige Form gebracht ist, sondern man wird in diese Gesenkform hineingepresst und dann soll es direkt die richtige Endform annehmen.
Ne? Ja, noch nicht ganz. Also man macht üblicherweise mehrere Zwischenstufen, bis man dann die Endform bekommt. Denn man kann sich vorstellen, dass wenn man das Sandförmchen hat, das funktioniert ganz einfach, sofort die richtige Form hinzubekommen. Wenn man Stahl verformen will, Stahl ist ein sehr harter Werkstoff, denn das geht nicht so einfach und das macht man dann in so mehreren Zwischenschritten.
Ja, auch die Umformgrade, die man da machen kann. Ne? Aber so was sind dann jetzt die Anforderungen, die sich dann für die, sagen wir, den Gesenkwerkstoff ergeben aus diesem Processing heraus?
Ja, genau. Also diese Werkzeuge sind ja zum einen mechanisch beansprucht, dann thermisch aufgrund der Tatsache, dass eben der Stahl, der umgeformt wird, erwärmt wird, damit er leichter umgeformt werden kann und diese Wärme auch an das Werkzeug ja abgegeben wird während der Umformung. Mhm. Und dann gibt es auch noch eine tribologische Beanspruchung. Und das alles findet gleichzeitig statt. Also das heißt, solche Werkzeuge sind schon sehr stark beansprucht.
Genau. Und deshalb dann eben diese Idee, da könnte man vielleicht was mit Nitrieren machen. Ne? Und jetzt, da müssen wir dann vielleicht nochmal, weil wir ja viel über Nitrieren sprechen wollen, ist halt die Frage jetzt erstmal, was ist Nitrieren überhaupt? Was muss ich mir da ganz platt drunter vorstellen vielleicht?
Genau, also Nitrieren, habe ich gerade schon eingangs erwähnt, ist ein thermochemisches Verfahren. Also Thermo heißt erstmal, es wird warm gemacht bei Temperatur und chemisch, man verändert auch die chemische Zusammensetzung des Werkstoffs in der Randschicht zumindest. Das heißt, wir haben eine Atmosphäre, wenn man jetzt beispielsweise im Gas arbeiten würde, wo ein Medium enthalten ist, was Stickstoff abgibt. Üblicherweise ist das Ammoniak und dieser Ammoniak zerfällt an der Werkstoffoberfläche und setzt atomaren Stickstoff frei und der kann dann eindiffundieren in die Randschicht, sodass eben ein Stickstoffgradient in der Randschicht entsteht. Also das ist im Prinzip der Ablauf des Nitrierens und man arbeitet in dem Bereich oberhalb der Stickstofflöslichkeit. Also ich rede jetzt vorwiegend vom ferritischen Nitrieren, also von Eisenwerkstoffen. Genau, die Stickstofflöslichkeit ist ähnlich gering wie die Kohlenstofflöslichkeit im Eisen oder meistens sind es ja Stähle. Man diffundiert absichtlich so viel Stickstoff ein, dass sich Nitride bilden. Und diese Nitride sorgen für eine Festigkeitssteigerung durch Ausscheidungshärten. Und zwar umso besser, je höher legiert der Stahl ist.
Weil das dann die Partner sind, die der Stickstoff braucht, um diese Nitride zu bilden. Ne?
Ja, also Eisen bildet auch Nitride, aber beispielsweise Chrom oder Aluminium ist häufig auch in Nitrierstählen enthalten. Die bilden eben auch Nitride, was zu einer deutlichen Festigkeitssteigerung führt. Und diese Eisennitride, die sich bilden, die sorgen auch für eine Festigkeitssteigerung. Deswegen ist das Nitrieren auch interessant für unlegierte Stähle. Diese Eisennitride wachsen an der Oberfläche zusammen zu einer geschlossenen Schicht, die sogenannte Verbindungsschicht.
Und das heißt, ich habe an der Oberfläche eigentlich keinen Stahl mehr dann. Ne?
Man hat keinen Stahl mehr an der Oberfläche.
Ich habe an der Oberfläche dann eine hauchdünne Schicht, die wirklich Eisennitrid ist dann. Ne?
Ja.
Also im besten Fall dann sozusagen, wenn man es richtig gemacht hat.
Genau, und Eisennitrid ist ja im Prinzip dann schon eine Art Keramik, die man dann auf dem Stahl hat, wodurch sich eigentlich auch schon ergibt, welche Vorteile das Nitrieren hat, wenn man eben so unlegierte Stähle beispielsweise nitriert und eine Verbindungsschicht aus Eisennitrid erzeugt, dann ändern sich natürlich auch nicht nur die Verschleißeigenschaften eben aufgrund der hohen Härte dieser Nitride, sondern natürlich auch die Korrosionsbeständigkeit.
Man trennt ja eigentlich den eigentlichen Stahl dann durch diese Eisennitritschicht ab. Man hat also eine Passivschicht, eine geschlossene, feste Passivschicht erzeugt, die dann auch ein bisschen was fester und auch dicker ist, noch wie eine klassische Passivschicht.
Ja,
ne?
Genau, und die ist eben halt auch sehr verschleißbeständig. Deswegen ist das auch eine typische Anwendung für das Nitrieren, wenn man die Korrosions- oder die Verschleißbeständigkeit steigern möchte.
Was sind das dann für Stähle, die dann normalerweise jetzt gerade in diesen Gesenkschmiedeanwendungen da zum Zuge kommen?
Genau, bei den Gesenken sind wir dann wieder in einer anderen Stahlklasse unterwegs. Also da haben wir ja dann eher Warmarbeitsstähle, die ja häufig Chrom-OV-legiert sind. Chrom, Vanadium, Molybden auch teilweise bilden auch Nitride. Und da kommt es nicht so auf die Verbindungsschicht an, also nicht die Eisennitride sind da entscheidend, sondern da ist eigentlich die Diffusionszone oder Ausscheidungsschicht, kann man auch sagen, unterhalb der Verbindungsschicht, also da, wo man Stickstoff eindiffundiert hat in den Werkstoff abnehmender Konzentration zum Kern hin sozusagen, hat man eben diese Nitride vorliegen und diese Nitride, die
mit den Legierungselementen, also
genau,
mit Chromolybden.
Mit den Legierungselementen, die sind stabil, auch bei höheren Temperaturen bis hin zur Nitriertemperatur. Und das macht das Ganze dann interessant für Anwendungen bei erhöhter Temperatur.
Und was heißt jetzt in dem Fall erhöhte Temperatur? Von was sprechen wir da so roundabout?
Ja, also bei den Warmarbeitsgesenken, da kann es auch schon, also Nitrieren erstmal vielleicht findet so bei 480 bis 590 Grad statt. Und bei den Schmiedegesenken, da kann es ganz an der Oberfläche schon auch, ja, es hängt immer ein bisschen ab vom Prozess, aber auch deutlich oberhalb, so 700, 800 Grad können es da auch schon mal in Spitze werden.
Ich kann an der Stelle dann nochmal erinnern an die letzte Folge im Podcast hier, da habe ich ja den Dr. Wilzer hier gehabt.
Ja.
Da haben wir eine ganze Folge nur zu Warmarbeitsstählen gemacht. Also wer da noch was zu wissen will zu diesen Stählen an sich, der kann da auch da gerne nochmal reingehen. Gibt es denn jetzt beim Nitrieren, sagten Sie, okay, wir haben typischerweise Ammoniak und irgendwie probieren wir das bei Wärme reinzukriegen. Gibt es da noch irgendwie verschiedene Verfahrensvarianten oder gibt es sozusagen das Nitrieren und so macht man das?
Ja, also es gibt diverse Verfahrensvarianten, deswegen habe ich auch gesagt, ich spreche jetzt erstmal vom ferritischen Nitrieren. Mhm. Also man kann Verfahrensvarianten unterscheiden erstmal nach dem Behandlungsmedium.
Okay. Mhm.
Man kann eben im Gas, Plasma, Salzbad oder auch im Pulver nitrieren. Dann kann man unterscheiden nach nur Stickstoff eindiffundieren, ja, oder auch zusätzlich Elemente. Also es gibt ja auch noch das Nitrokarburieren. Das heißt,
genau, das hatten wir ja schon mal, den Namen hatten wir schon mal hier reingeworfen, ohne zu sagen, was das jetzt eigentlich wiederum ist. Ne?
Genau, also das Nitrokarburieren ist ein Verfahren, wo neben dem Stickstoff auch noch Kohlenstoff eindiffundiert wird. Und das wird besonders gerne gemacht, wenn man eine dicke Verbindungsschicht haben möchte. Denn der Kohlenstoff beschleunigt das Verbindungsschichtwachstum dadurch, dass er eben gemeinsam mit dem Stickstoff Carbonitride bildet.
Ja, gut. Haben wir endlich wieder nochmal was, ja, Neues noch mit reingebracht. Also wir haben jetzt die Eisennitride, wir haben die Legierungselementnitride und wir haben dann noch die Carbonitride. Das heißt also, all diese können dann eben sozusagen auch Mischformen bilden, sozusagen abreagieren mit Kohlenstoff und Stickstoff. Genau. Und jetzt sagten Sie, also Gas, also Ammoniak ist das typischerweise gasförmig, oder? Ist das flüssig?
Ja, genau. Also Ammoniak wäre eben typisch für das Gasnitrieren, mhm, der Stickstoffspender. Wenn man im Flüssigen arbeitet, also in Salzschmelzen, da hat man Cyanate, mhm, und da kann man auch nur nitrokarburieren, weil eben diese Verbindung
enthält schon beides, ne?
Enthält schon Kohlenstoff, ja, und Salzbad nitrieren gibt es nicht, mhm, auch wenn man das manchmal in etwas älteren Veröffentlichungen teilweise liest.
Okay, aber das sind also auch hier alles nicht so ganz so einfach zu handhabende Stoffe, ne? Also mit Ammoniak arbeitet nicht jeder so gerne und Cyanosalz, Schmelzbade arbeiten, mhm, auch nicht alle so gerne mit, oder? Ist schon eine ätzende Angelegenheit, oder?
Ja, aber also die Ofentechnik sowohl beim Gasnitrieren als auch beim Salzbad Nitrokarburieren ist schon sehr weit fortgeschritten. Und das sind auch Themen, mit denen man sich schon sehr lange auch beschäftigt. Auch was so die Ressourceneffizienz angeht, gerade jetzt. Ammoniak wird natürlich auch gerne irgendwie verwertet jetzt mittlerweile. Also es ist jetzt nicht so,
Power-to-Gas-Geschichten oder wo?
Klar, man hat natürlich, wenn man im Gas arbeitet, immer eine Zufuhr, weil man ja irgendwie die Atmosphäre aufrechterhalten muss, und eine Abfuhr. Und das, was abgeführt wird, das wird oder wurde typischerweise, wobei ja wird wahrscheinlich immer noch teilweise verbrannt tatsächlich. Mhm. Und da sind jetzt auch Forschungsansätze, wie man das Ganze umsetzen kann, um eben ja die Energie auch zu nutzen und eben ja das Ganze nicht so
verpuffen zu lassen,
ja.
Ja, genau. Da haben wir viele Jahrhunderte auf breitem Fuß gelebt, ne? Und im Zuge der wachsende Energiekosten erkennt man auf einmal, dass da doch noch einiges rauszuholen ist. Genau, also das war dann dieses ganze Thema Schmiedegesenke, Thema Ihrer Promotion. Aber Sie haben sie nicht bei der Promotion belassen, sondern im Anschluss haben Sie auch recht zeitnah mit Ihrer Habilitation begonnen. Und ich dachte, ja, die meisten Hörer wissen wahrscheinlich, was eine Promotion zur Erlangung des Doktorgrades ist. Aber vielleicht können Sie kurz erläutern, was eine Habilitation ist und worin die sich jetzt nochmal von der Promotion unterscheidet.
Ja, genau. Also ich habe mich halt nach der Promotion entschieden, im akademischen Bereich zu bleiben.
Weil das wäre sonst so ein typisches Zeitpunkt, wo man sagt, okay, jetzt könnte man immer nochmal so in die Industrie wechseln, ne?
Ja, genau. Also das ist eigentlich auch das Übliche, was so passiert, wenn man am Institut seine Promotion gemacht hat. Normalerweise wechselt man dann in die Industrie und einige wenige sagen dann, aber ich möchte gerne im akademischen Bereich bleiben und möchte gerne eigenständige Forschung betreiben und auch gerne Lehre machen. Und ja, das ist dann der Weg, im Prinzip die Vorbereitung des Weges zur Professur, sage ich mal, Man hat so ein bisschen eigenständige Forschung als Postdoc, wirbt selbst Projekte ein, leitet dann auch andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an, die ihre Promotion machen, betreut die so ein bisschen mit, also schon so erste
eigene Forschungsgruppe sozusagen.
Genau. Und Lehre, hatte ich gesagt, ist ein Punkt, wo man sich da auch verstärkt dann einbringt. Das ist auch eine Voraussetzung dafür, dass man die Habilitation machen darf. Mit dem Abschluss der Habilitation habe ich sozusagen die Lehrbefähigung erhalten. Also ich darf jetzt mich Privatdozentin an der Uni Bremen nennen.
Oder Habil in den Namen schreiben. Ne?
Genau, und ich darf eigenständig lehren und forschen an der Uni Bremen. Das heißt, ich muss jetzt nicht mehr meinen Vorgesetzten überall draufschreiben.
Genau, und eben auch das tatsächlich eigenständige Promotionsrecht, ne? Ist dann auch daran
gekommen,
oder?
Nein, das ist nicht so leicht.
Okay.
Das kann man noch bekommen, wenn man 5 weitere Jahre an der Uni Bremen jetzt bei mir lehrt und forscht. Und dann kann man nochmal eine Prüfung machen. Und dann dürfte ich mich auch Professorin nennen, wenn ich diese Prüfung bestehe.
Ah, okay. Aber jetzt sagten Sie, Sie sind ja auch in der Lehre da aktiv. Ich nehme mal an, werkstoffkundliche Fächer, also was sind das für Module, die Sie da unterrichten und in welchen Studiengängen ist das?
Ja, also ich habe aktuell schon seit ein paar Jahren die Werkstofftechnik 3. Das ist eine Vertiefungsvorlesung für sehr unterschiedliche.
Ich war schon fast ein bisschen neidisch, weil bei uns gibt es nur 2 Semester, also als Pflichtveranstaltung. Ja, okay.
Ja, das ist bei uns auch so. Also die Pflichtveranstaltung Werkstofftechnik 1 und 2, das sind auch nur 2 Semester. Mhm. Die durfte ich einmal vertreten, da war ich auch sehr glücklich drüber, weil es auch schön ist, einfach mal diese Grundlagen mit den Studierenden zusammen zu erarbeiten.
Ja, klar.
Und jetzt mache ich halt eben die Werkstofftechnik 3, wo es um Wärmebehandlung der Metalle geht.
Na schön. Und das für welche Studiengänge ist das dann hauptsächlich?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Produktionstechnik ist der alte Studiengang bei uns gewesen im Bachelor. Die konnten sich vertiefen schon im Bachelor oder auch im Master. Den Master Produktionstechnik gibt es noch. Da gibt es eben auch immer noch die Möglichkeit, sich zu vertiefen. Dann können die WirtschaftsingenieurInnen sich auch vertiefen und im Master, glaube ich, die Werkstofftechnik wählen, dann, ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich, sage ich mal, was dann da für Studierende sitzen. Und das ist natürlich auch immer eine Herausforderung, dann zu gucken, wo stehen die einzelnen Studierenden und die dann gemeinsam irgendwie voranzubringen, weil das natürlich sehr unterschiedlich ist. Manchmal sitzen da Studierende, die haben das Eisenkohlenstoffdiagramm noch nie vorher gesehen.
Ups, okay, ja. aber ich finde es trotzdem schön, also dass also auch den Wirtschaftsingenieuren und so weiter auch die Möglichkeit gegeben wird, sich auch mit solchen technischen, werkstoffkundlichen Fragestellungen zu vertiefen. Häufig ist es ja dann doch eher die Wirtschaftsrichtung, die dann da vertieft wird und angeboten wird. Ja, ich glaube, im Großen und Ganzen sind Sie ja in Ihrer Habilitation, Ihrem Thema der Promotion auch treu geblieben. Allerdings so ein bisschen auch ein anderer Anwendungsschwerpunkt. Ne? Also worum ging es dann in Ihrer Habilitation?
Ja, also treu geblieben bin ich dem Nitrieren und Nitrokarburieren. Mhm. Das Schöne ist, es ist ein so vielfältiges Verfahren, was für wirklich unterschiedlichste Anwendungen angewandt werden kann. Und während es bei den Schmiedegesenken eher so um Warmfestigkeit und Verschleißeigenschaften ging, ging es bei den Verzahnungen eher in Richtung Dauerfestigkeit.
Also Verzahnungen, das hatten wir noch nicht erwähnt. Also Sie haben sich damit Verzahnungen beschäftigt, ne?
Genau. Verzahnungen haben sehr unterschiedliche Kennwerte. Also man kann auf die Zahnflankentragfähigkeit schauen, man kann auf die Zahnfußtragfähigkeit schauen. Dann gibt es noch eine tribologische Tragfähigkeit, die sich aus Grauflecken-Verhalten und Verschleißeigenschaften zusammensetzt. Also es ist ein sehr großes Feld und man kann eben durch das Nitrieren und Nitrokarburieren sehr unterschiedliche Randschichten einstellen und dann eben untersuchen, wie sich diese eigentlich auf diese unterschiedlichen Tragfähigkeiten und Gebrauchseigenschaften auswirken.
Gut, jetzt die Tragfähigkeit, das kann man sich vielleicht noch was gut drunter vorstellen, hoffe ich zumindest. Also jetzt, wenn man sagt, okay, das eine sind die Flanken, was hatten wir noch gehabt für Tragfähigkeiten?
Zahn-Fuß-Tragfähigkeit.
Aber jetzt sagten Sie sowas auch wie Grau.
Grauflecken.
Grauflecken. Wo kommen jetzt Grauflecken auf einmal her? Was muss ich mir darunter vorstellen?
Ja, also Graufleckigkeit tritt insbesondere bei langsam laufenden Verzahnungen auf. Und das ist...
Das heißt hohe Momente, aber langsame Geschwindigkeiten.
Ja, also zum Beispiel in Windkraftgetrieben hat man häufig solche Verschleißmerkmale, sage ich mal. Mhm. Und das ist so ein bisschen, also es ist eigentlich so eine Mischung aus Korrosion und Verschleiß. Und deswegen ist das Nitrieren eben auch besonders geeignet, weil wir haben ja schon drüber gesprochen, man trennt im Prinzip den Grundwerkstoff, also den Stahl durch diese Eisennitritschicht von dem Gegenpart beziehungsweise dem
elektrolytischen Angriff
Medium, was eben sich noch in dem Tribosystem befindet.
Mhm. Aber wieso jetzt grau? Also ist dann die Erscheinung auch eine andere? Sieht das dann auch grau aus, sozusagen das Schadensbild? Oder?
Naja, also das sind kleine Ausbrüche, die an der Oberfläche entstehen. Mhm. Also im Englischen heißt es Micro-Pitting. Mhm. Das sind halt also so ganz kleine Grübchen und die bilden sich dann so flächig aus und das erscheint dann eben so
grau-gräulich. Dann gibt es also tatsächlich so einen gräulichen Touch. Ne? Jetzt sprachen wir von Zahnrädern. Wenn ich an Zahnräder denke, denke ich, das ist auch eigentlich das klassische Einsatzgebiet für Einsatzhärten. Oder nicht? Also worin liegen jetzt sozusagen, also wann würde man an Einsatzhärten denken? Wann würde man eher an Nitrieren oder Nitrocarburieren denken?
Ja, genau. Also Einsatzhärten ist ein Verfahren, was sehr häufig verwendet wird für Verzahnungen. Das ist richtig. Allerdings das Einsatzhärten hat natürlich seine Berechtigung, aber in manchen Fällen ist es eben doch günstiger zu nitrieren. Beispielsweise wenn man eben diese tribologische Belastung zusätzlich hat, wenn erhöhte Betriebstemperaturen vorliegen, weil ja die Nitrierschicht eben auch eine erhöhte Warmfestigkeit aufweist und einsatzgehärtete Verzahnungen bei Temperaturen oberhalb der Anlasstemperatur nach dem Einsatzhärten.
Schwierig, ne?
Also ja, die liegt irgendwie bei 160, 180 Grad, also oberhalb dieser Temperaturen werden eben einsatzgehärtete Zahnräder nicht mehr sinnvoll einzusetzen. Und ein anderer Punkt wäre die Maßhaltigkeit beim Nitrieren. Nein. Einsatzhärten ist ja eine martensitische Härtung. Also man kohlt erstmal die Randschicht auf und härtet anschließend. Dadurch hat man relativ hohen Verzug und einsatzgehärtete.
Weil wir ja wirklich eine Phasenumwandlung haben, ne?
Genau, einsatzgehärtete Zahnräder müssen in der Regel nachbearbeitet werden. Und beim Nitrieren haben wir ja diese niedrigen Behandlungstemperaturen. Das heißt, wir bleiben unterhalb der AC1-Temperatur. Wir haben keine Umwandlung in Austenit und auch keine martensitische Härtung, sondern wir haben eben diese Härtesteigerung durch die Ausscheidung von Nitriden. Und dadurch hat man eben auch sehr viel geringere Maß- und Formänderungen.
Und Thema hatten wir jetzt schon mehrfach angesprochen, aber unten natürlich Korrosionsbeständigkeit verbessern, weil die wird ja durch das Einsatzhärten nicht automatisch besser.
Genau, wenn man Bedingungen hat, wo das eine Rolle spielt, dann kann man natürlich auch besser nitrieren. Ja.
Wenn die Zahnräder jetzt irgendwie im Ölbad laufen, wäre das vielleicht auch egal, aber
genau.
in anderen Anwendungen durchaus zu berücksichtigen.
Ja, oder wenn es zum Beispiel Trockenlauf ist, dann oder auch bei Mangelschmierungen sind nitrierte Zahnräder vorteilhaft, eben aufgrund der besseren Gleiteigenschaften.
Tribologischen Gleiteigenschaften. Jetzt müssen denn die Zahnräder vor dem Nitrieren in irgendeiner Art und Weise vorbehandelt werden oder kann ich die, sagen wir mal, die sind jetzt so spannabhebend oder wie auch immer gefertigt worden und dann kommen die zack zum Nitrieren?
Ja, also in der Regel braucht man auch eine gewisse Grundfestigkeit. Mhm. Die sollte man durch ein vorheriges Vergüten einstellen.
Mhm.
Das heißt, man härtet und lässt dann entsprechend an. Dann muss man beim Anlassen natürlich beachten, dass man oberhalb der Nitriertemperatur anlässt, denn ansonsten würde natürlich beim Nitrieren das Anlassen stattfinden.
Ja,
also da geht man so ungefähr 30 Grad über die Nitriertemperatur.
Oder umgekehrt. Oder beim Nitrieren 30 Grad unter die
Beim Anlassen 30 Grad über die Nitriertemperatur, genau. Mhm.
Das heißt, ich arbeite auch mit anderen Werkstoffen. Ne? Beim Einsatzhärten hätte ich ja relativ geringen Kohlenstoffgehalt. Wenn ich natürlich jetzt hier das Material vorher schon vergüten will, muss ich natürlich auch entsprechend Kohlenstoff drin haben. Ne?
Ja, genau. Also ja, beim Einsatzhärten hat man ja üblicherweise so 0,1 bis 0,2% Kohlenstoff und kohlt dann die Randschicht auf bis so 0,8%, um eben eine möglichst harte Randschicht zu erzeugen. Also die Martensithärte nimmt ja mit dem Kohlenstoffgehalt zu. Im Kern bleibt der Werkstoff dann eben zäh. Und beim Nitrieren braucht man dann natürlich ein bisschen Kohlenstoff, um eine Grundhärte zu erzeugen und natürlich auch Legierungselemente, damit man dann auch entsprechend die Nitrierschicht hart bekommt.
Ja, genau, da sind wir ja wieder bereits bekannten Thema. Ne? Jetzt frage ich mich, welche Nitriertiefen muss man da eigentlich so erzielen? Ne? Das ist ja ein diffusionsgesteuerter Prozess, das heißt irgendwie braucht das ja dann auch irgendwie eine endliche Zeit, bis der Stickstoff irgendwo hinkommt. Also was sind da so typische Tiefen oder was ist da vielleicht auch überhaupt maximal möglich? Also gibt es ja wahrscheinlich auch irgendwelche, vernünftigen Grenzen zumindest.
Ja, genau. Und da sind wir dann auch schon bei dem großen Nachteil, sage ich mal, des Nitrierens. Wir sind ja bei geringen Temperaturen unterwegs und Diffusion ist ja eine Geschichte, die abhängig von Temperatur und Zeit ist. Also das heißt, wenn wir eine niedrige Temperatur haben, dann brauchen wir länger, um eine bestimmte Tiefe zu erreichen. Mhm. Das heißt, sinnvoll beim Nitrieren ist ja meistens, also so, ich sag mal, so typisches Nitrieren ist so 0,2, 0,3 Millimeter. Mhm. Dann gibt es noch das Tiefnitrieren oder Langzeitnitrieren. Da arbeitet man eher so in Richtung 0,8 bis 1 Millimeter. Das ist aber auch schon mit großen Herausforderungen verbunden, weil ich sage jetzt mal für so 31 Chromo V9, das ist so ein typischer Zahnradwerkstoff, der gerne nitriert wird und da bräuchte man so 150, 160 Stunden nitrieren, um dann in die Richtung 0,8 bis 1 Millimeter zu kommen.
Also genau, man könnte eigentlich einfacher in Tagen rechnen beim Nitrieren als in Stunden dann, oder?
Ja, manchmal schon. Aber ja, diese 0,2 bis 0,3, die kann man auch schon so in 20 Stunden vielleicht schaffen.
Naja, aber
abhängig von der Temperatur.
Also das heißt, wir sprechen aber tatsächlich von einem Tag bis einer Woche durchaus an Zeiten dann. Ne?
Wenn man genau die entsprechenden Härtetiefen haben will. Also wenn man jetzt in Richtung dicke Verbindungsschichten Nitrokarburieren geht, dann reden wir eher so von 1 bis 4 Stunden.
Mhm. Ja, okay. Jetzt sagten Sie gerade schon, so einer der typischen Werkstoffe, mit dem man das machen würde, wäre so ein 31 Chromo V9, sagt man, glaube ich, ne? Wie muss ich mir dann jetzt hinter den Aufbau, die Mikrostruktur vorstellen, die sich dann dabei ergibt, nach dem oder durch das Nitrieren?
Ja, genau. Also ich hatte es ja eingangs gesagt, wenn wir Gas nitrieren, dann bildet sich eben an der Oberfläche aus dem Ammoniak der Stickstoff. Der diffundiert ein in den Werkstoff, verbindet sich zuerst mit Chrom und Vanadium oder auch Molybden, bildet eben Nitride im Gefüge. Also das Gefüge ist das Vergütungsgefüge, was wir vor dem Nitrieren eingestellt haben. Diese Nitritausscheidungen, die sich bilden, die sind umso feiner, je niedriger die Temperatur ist.
Okay, also da kann man dann doch noch einiges auch wieder steuern. Ne?
Das, genau.
Dann dauert es noch wieder länger, aber dann muss ich halt gucken, was ich gerne hätte. Ne?
Genau, also man kriegt die größte Härtesteigerung bekommt man bei niedrigen Nitriertemperaturen. Dann dauert es aber natürlich wieder länger. Mhm. Und wenn man dann schneller nitrieren will und zu höheren Temperaturen geht, dann bekommt man gröbere Nitritausscheidungen und dann wird die Härtesteigerung auch nicht mehr so groß. Mhm. Und das Gleiche gilt auch für diese langen Prozesse, selbst wenn man bei niedriger Temperatur arbeitet. Deswegen sage ich, beim Tiefnitrieren gibt es dann noch so besondere Herausforderungen, weil da passiert dann auch tatsächlich was mit diesen Ausscheidungen. Wenn man 150 Stunden nitriert, dann wachsen die auch, wenn man unterhalb der Anlasstemperatur vom Vergüten nitriert.
Wollte ich gerade sagen, weil das ist, es gibt ja viele Sachen, ne, die dann im Werkstoff dann sich anfangen wollen, dem thermodynamischen Gleichgewicht wieder zu nähern. Mhm. Also doch wieder Gefügeumwandlungen, Zusammenwachsen etc. pp., die dann aber typischerweise, wenn es in Richtung Härtesteigerung geht, eher kontraproduktiv dann wieder sind. Ne?
Ja, deswegen ist dann auch einfach irgendwann die Grenze erreicht, wenn man dann noch länger nitriert, dann kommt man vielleicht noch ein bisschen tiefer rein, aber irgendwann hat man dann nicht mehr den gewünschten Effekt der erhöhten Härte in der Randschicht und dann
genau,
bringt
wieder,
das Ganze
wieder
ja wieder nichts mehr.
Gegenläufige Effekte, die dann dem Ganzen dann doch irgendwie eine technische Grenze zumindest setzen. Ja, jetzt haben Sie ja doch vor knapp einem halben Jahr Ihre Habilitation erfolgreich verteidigt. Frage ist, sind wir jetzt durch mit dem ganzen Thema Nitrieren und Nitrokarburieren? Ist da jetzt erforscht, was es zu erforschen gilt? Oder hat das noch spannende Themen, auf die man sich jetzt stürzen kann?
Ja, also wir forschen natürlich weiter an dem Thema und haben aktuell auch noch einige Dinge laufen. Ich hatte es ja schon angesprochen, Energieeffizienz ist ein großes Thema, was ja uns alle antreibt eigentlich. Ja, aktuell sind wir oder habe ich ein Projekt kürzlich abgeschlossen, wo es um kombinierte Behandlungen ging. Und zwar war die Idee, das Nitrieren zu verkürzen und anschließend noch ein Induktionshärten durchzuführen.
Okay.
Und genau, das Induktionshärten hatten Sie ja auch schon im Podcast
hatten
behandelt.
Hatten wir auch schon eine Folge gehabt, genau, mit einer ehemaligen Studentin.
Genau,
von
das
mir.
Heißt, es wissen schon alle, wie das funktioniert.
Ah, nee, also zwei Sätze dürfen wir, glaube ich, noch sagen.
Naja, okay, also da haben wir ja eine reine thermische Behandlung. Das heißt, die erzielbaren Eigenschaften sind abhängig von dem Werkstoff. Mhm. Also wie viel Kohlenstoff hat der Werkstoff? Das entscheidet eben darüber, wie hart wird der Martensit, den ich bekomme. Mhm. Und die Idee war da eben durch ein kurzes Nitrieren, also eher so im Bereich von 20 Stunden anstatt 150 durchzuführen und dann in Sekundenbruchteilen quasi die Induktionsbehandlung da hinterher zu schieben, um dann eine entsprechende Härtetiefe zu bekommen. Und bei dieser Induktionsbehandlung kann eben der vorher eindiffundierte Stickstoff im Austenit gelöst und anschließend im Martensit verbaut werden, sodass man dann dort einen härteren Martensit noch bekommt.
Wow. Ja, ja, okay, also das ist herrlich, ne? Weil dann tatsächlich wirklich alle Bausteinchen der Werkstoffkunde dann da zusammenpassen müssen. Aber jetzt nur nochmal hier zwei Sätze für alle, die Folge vielleicht verpasst haben. Also Induktionshärten heißen also über Induktionsstrom ganz schnell oberflächlich dann erwärmen, um es dann gerade wieder abzubrausen mit kaltem Wasser typischerweise und dann eben eigentlich einen klassischen Härteprozess durchzuführen. Aber wir hat jetzt dann eben in der Kombination, also wir machen erstmal Nitrieren, so ein bisschen was, um dann ein optimales Grundgerüst zu haben, um dann durch das Induktionshärten wirklich alles rauszukitzeln, was an Härtesteigerung geht.
Genau. Ja, vielleicht noch was anderes, was wir aktuell machen.
Ja, gerne.
Wasserstoff ist ja auch ein Thema, was gerade viele interessiert. Und auch da könnte das Nitrieren eben sinnvoll sein. Wir haben aktuell ein Projekt oder ein größeres Verbundprojekt mit Airbus zusammen, wo es um emissionsfreie Luftfahrt geht. Das Ganze nennt sich Tirica und da werden eben auch Werkstoffe für Wasserstofftanks und Bauteile, die eben in Kontakt mit Wasserstoff kommen, entwickelt. Und Wasserstoff ist ja ein sehr kleines Element. Das ist ja auch, hat ja auch den Ruf, überall rein zu diffundieren und dann möglicherweise auch schädigend zu wirken. Mhm. Und die Idee ist dort,
gerade
dass man
hochfesten
durch das Nitrieren eine Diffusionsbarriere erzeugt. Mit Hilfe der Verbindungsschicht. Man kann nämlich auch.
Also diese Eisennitritschicht dann wieder oder was? Was ist dann vorrangig?
Ja,
in
dem Fall geht es um Aluminium.
Ah, okay.
Und das Ganze wäre auch für Titan denkbar. Dann hat man natürlich nicht Eisennitrit, sondern Aluminiumnitrit oder eben dann Titannitrit.
Aber ein ähnlicher Effekt. Wir haben eigentlich, wenn man so will, dann eine keramische Schicht, die sich dann bildet und dann als Diffusionsbarriere für Wasserstoff in dem Fall wirkt und nicht wie beim Stahl dann für den Elektrolyten. Da war es ja in Richtung Korrosionsbeständigkeit. Mhm. Hier, ich meine, wir sprechen auch von einer Korrosion, Wasserstoffversprödung,
aber
wir müssen halt keinen Elektrolyten abhalten, sondern wir würden dann den Wasserstoff abhalten. Und wie sieht es da aus mit den ersten Ergebnissen? Ist das vielversprechend? Also so, dass Sie denken, doch, da sind wir auf dem richtigen Weg?
Ja, also das Ganze ist relativ herausfordernd, weil Aluminiumnitrit ist erstmal, also die Diffusion von Stickstoff durch Aluminiumnitrit funktioniert nicht so gut wie die von Stickstoff durch Eisennitrit. Mhm. Das heißt, sobald man eine geschlossene Schicht hinbekommen hat, wird es dann eben schwierig. Und aber auch dieses erstmal eine geschlossene Schicht hinzubekommen, ist gar nicht so einfach.
Okay. Weil das heißt, der Prozess im Eisen hat man schon viel, viel besser im Griff als jetzt noch beim Aluminium.
Ja, genau. Also das ist jetzt, ich sag mal, technisch noch nicht so ausgereift wie das Nitrieren von Eisenwerkstoffen. Das, also in den Grundzügen gibt es das schon seit etwa 100 Jahren. Aber natürlich mit laufender Entwicklung und besserer Prozessführung, Kontrollierbarkeit, Anwendung und Und das Aluminium ist eben noch nicht so weit fortgeschritten.
Mhm. Jetzt ist die Frage, gibt es eigentlich auch Nachteile, von denen man wissen sollte? Also zum Beispiel, wann man eben nicht an Nitrieren denken sollte. Ich weiß, das hören die Experten immer nicht so gerne. Aber es ist ja jetzt auch nicht die Wunderwaffe für alle und jede Lösung, sondern mache ja wahrscheinlich auch das eine oder andere Pferdefuß dabei geben, oder?
Ja, also natürlich. Jedes Wärmebehandlungsfahren hat Vorteile und auch Nachteile und man sollte sich immer gut überlegen, wann ist was sinnvoll und was bei Nitrieren auch kritisch sein kann, ist die Verbindungsschicht. Die hohe Härte führt natürlich zu einer guten Verschleißbeständigkeit, aber die ist auch spröde. Und das kennt man ja auch von keramischen Werkstoffen, die mögen halt auch nicht gerne auf Schlag beansprucht werden. Und das gilt auch für die Verbindungsschicht. Da sollte man dann vielleicht lieber nicht nitrieren oder vielleicht nur mit einer dünnen Verbindungsschicht, möglicherweise auch verbindungsschichtfrei, wenn man dann überhaupt das Nitrieren braucht oder ein anderes Verfahren einsetzen. Also wenn man auf Schlag beanspruchte Teile hat, dann würde ich eher nicht empfehlen zu nitrieren.
Ja, da hätte man vielleicht drauf kommen können, weil wir jetzt ja schon ein paar Mal dieses Stichwort Keramik in den Mund genommen haben, also dass sich quasi eine keramische Schicht bildet und dann eben genau mit den Nachteilen, die dann eben auch keramische Werkstoffe mit sich bringen. Aber vielleicht, das wäre jetzt irgendwie blöd, wenn wir damit aufhören würden. Vielleicht können wir die Vorteile des Nitrierens und Nitrokarburierens, wenn Sie sagen würden, so, das sind so die Top 3 Vorteile, wann man an Nitrieren oder Nitrokarburieren denken sollte, zusammenfassen wollen.
Ja, also das Nitrieren ist eben ein unglaublich vielseitiges Verfahren für sehr viele Anwendungen. Man kann fast alle Eisenwerkstoffe und auch andere Nichtmetalle damit behandeln. Und es zeichnet sich eben durch hohe Festigkeiten, hohe Warmfestigkeiten, vor allem auch hohe Verschleißbeständigkeit, hohe Korrosionsbeständigkeit und hohe Maßhaltigkeit aus.
Ja, ich glaube, da haben wir alles zusammen gehabt, oder? Also irgendwo haben wir ja unterwegs sozusagen jetzt erklärt, nicht nur, dass sie auftauchen, sondern hoffentlich haben wir jetzt auch verstanden, warum sie auftauchen. Und von daher vielen, vielen lieben Dank, Frau Dr. Hoya, für diesen interessanten Einblick in das Nitrieren und Nitrokarburieren. Und ich bin mir sicher, dass alle, die jetzt gerade zuschauen oder zuhören, genauso gefesselt waren wie ich. Also vielen Dank, dass Sie heute mein Talkgast waren.
Ja, vielen Dank für die Einladung und das nette Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, gerne.